Bevor es losgeht mit dieser Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Gemeinsam mit Anne Engelshove, die du in Folge 51 des Bildungsfrauen-Podcasts kennenlernen kannst, habe ich die Führungswerkstatt Bildung und Soziales ins Leben gerufen. Hier kannst du deine Kompetenzen als Führungskraft weiterentwickeln. Mit inspirierenden Impulsen, einem geschützten digitalen Lernraum, Teilnehmenden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und Einzelcoachings. Neugierig geworden? Dann schau gern vorbei auf führungswerkstatt-bildung-soziales.de. So, und nun geht's weiter mit dem Podcast. Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Ja, das, was Arbeitgeber auszeichnet, das in Anführungsstrichen besser zu vermarkten, das spornt mich an, weil ich glaube, gerade auch in der Branche, in der wir tätig sind, machen viele Arbeitgeber auch schon viele Dinge unglaublich gut und unglaublich richtig.
Das Schreckgespenst Fachkräftemangel greift auch im Bildungsbereich immer weiter um sich. Einrichtungen und Personalverantwortliche fühlen sich dieser Entwicklung häufig hilflos ausgeliefert. Das muss jedoch nicht sein. Bildungsfrau Anne Engelshove berichtet in dieser Folge von den Möglichkeiten des Employer Brandings und gibt Hinweise, wie das auch in kleinen Einrichtungen gut gelingen kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Es ist die Jahresendfolge 2024 und ich freue mich, live in meinem Büro eine Aufzeichnung zu haben mit einem Gast aus Hamburg, und zwar mit Anne Engelshove. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine, erst einmal vielen Dank für die liebe Einladung hier nach Hannover. Ich freue mich, dabei zu sein und deine Jahresendgästin zu sein.
Ja, wir haben eine interessante Geschichte miteinander, weil Anne schon mal Gast war in einem anderen Podcast-Format, was ich auch begleite für die EU-Plattform EPALE. Da ging es um das Thema Generation Z goes Erwachsenenbildung, und Anne war da eine Expertin, die ich eingeladen habe. Und wir haben uns vom Fleckwerk so gut verstanden und haben jetzt in der Zwischenzeit auch schon einen Kundenauftrag gemeinsam bewältigt. Und dass ich irgendwie dachte, oh, das ist schön, wenn wir beide uns auch mal im Bildungsfrauen-Podcast unterhalten. Erzähl doch mal, was genau du machst.
Ja, sehr gern. Also ich habe 2016 den Salon der Guten gegründet. Das war zu dem Zeitpunkt erst einmal nur ein Blog. Ich war in meiner ersten Elternzeit, ich hatte ein bisschen Zeit, hatte ja das ganze Thema Bloggen auch so ja vor Augen und hatte aber kein kreatives Hobby, wollte auch nicht über Kind und Kegel bloggen. Mir war auch wichtig, beruflich am Ball zu bleiben, und so bin ich eben mit dem Salon der Guten als Blog für den Bereich Employer Branding gestartet. Ich habe lange auch in dem Bereich als Teamleiterin Personalmarketing für eine große diakonische Stiftung eben gearbeitet, und im Rahmen dieser Elternzeit fing ich eben an, also zu bloggen mit dem Salon der Guten. Und aus dem Blog hat sich dann einfach viel Gutes entwickelt. Es folgten Aufträge, um Vorträge zu halten. Aus den Vorträgen wurden Workshops, aus den Workshops wurden ganze Beratungsaufträge. Ich bin dann auch noch mal zum zweiten Mal Mutter geworden, aber irgendwann war klar, genau, geht es zurück in die Festanstellung oder aber wird der Salon der Guten eben größer, und ich habe mich für letzteren Weg entschieden, sodass ich eben jetzt, genau, als Gründerin und Initiatorin eben den Salon der Guten betreibe, und es ist letztendlich ein Netzwerk von Menschen, die Arbeitgeber ja letztendlich den Profil entwickeln wollen und die auch sichtbarer machen wollen. Das, ja, treibt mich jeden Tag an.
Ich muss ja sagen, dass der Name Salon der Guten ja wirklich zum einen auf der Zunge zergeht und zum anderen löst er bei mir den Impuls aus, oh, ich will auch im Salon der Guten sein. Irgendwie, ich fühle mich da auch zugehörig. Wie bist du auf den Namen gekommen und wofür steht der?
Genau, also Ich hatte tatsächlich den ersten Teil dieser Marke, Salon, den hatte ich schon relativ schnell, weil ich hatte mich so ein bisschen auch mit der Salonkultur beschäftigt und habe eben gelesen, dass Salons ja schon auch früher Orte waren, wo Frauen sich ja austauschen konnten, wo sie auch ja sich vernetzt haben, wo sie auch offen sprechen konnten. Und das fand ich irgendwie spannend, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte auch einen Salon gründen, wo ich Menschen zusammenbringe, auch gerade Frauen zusammen bringe zu bestimmten Themen. Und dann war eben so die Frage, okay, was mache ich denn? Ja, ich beschäftige mich mit Arbeitgebermarken. Ich beschäftige mich mit der Frage, wie kann es uns gelingen, als Arbeitgeber attraktiver zu werden, also auch gut und besser zu werden. Und so ist dann letztendlich ja dieser zweite Teil entstanden, dass ich gesagt habe, Salon der Guten. Und da ich eben auch einen Schwerpunkt habe im Bereich Gesundheit und Soziales, passte das eben dann an der Stelle eben auch gut. Und ich habe so den Slogan, gute Arbeit, besser machen, den habe ich mir dann noch so als Zusatz gegeben. Und ich habe auch insgesamt das Gefühl, dass das ja sehr gut passt. Auf jeden Fall ja betreibe ich das Ganze mit ganz viel Freude.
Ja, das merkt man. Und wir haben ja auch schon vorher ein längeres Vorgespräch geführt, beziehungsweise auch ganz viel schon gequatscht. Und da habe ich auch schon festgestellt, also du strahlst wirklich so viel Energie aus jeder Pore, wenn du auch darüber sprichst. Das ist echt Wahnsinn. Markenbildung, Employer Branding, das Profil als Arbeitgeber schärfen, das sind ja extrem wichtige Themen. Vor allen Dingen, wenn man immer die Schlagzeilen sieht, Fachkräftemangel gerade in der Pflege, im sozialen Bereich, in Bildungseinrichtungen auch. Dazu haben wir, oder gerade im Kontext Erwachsenenbildung, haben wir ja schon in dem anderen Podcast-Projekt auch gesprochen. Was kann denn ein Arbeitgeber tun, um da selber aktiv zu werden und nicht, ich sag jetzt mal, in so einer Schockstarre zu verfallen, so, oh Gott, das kommt jetzt über mich mit dem Fachkräftemangel und ich kann sowieso gar nichts tun.
Genau, also bei mir laufen ja dann häufig auch so Anfragen an, dass es irgendwie heißt, ja, Frau Engelzow, wir bekommen keine Bewerbung mehr. Was sollen wir machen? Das sind so die ersten Momente, weil zum einen, ja, lesen wir es tagtäglich in der Zeitung, auch gar nicht mehr nur Fachkräftemangel, sondern in vielen Bereichen auch wirklich Arbeitskräftemangel. Es ja fehlt an allen Ecken und Kanten. Ja, selbst Niedriglohn oder Geringqualifizierte ist es auch mittlerweile schon gar nicht mehr so leicht zu bekommen. Und dann ja sind es häufig Menschen, die aus dem Bereich der Geschäftsführung oder Bereichsleitung irgendwie bei mir landen und sagen, wir bekommen keine Bewerbung mehr. Ich immer sage, ja gut, da können wir was gegen tun. Wenn Sie mehr Bewerbungen haben wollen, wir schalten einen Bot in Asien und der spült Ihnen so jede Stunde 10, 15 Bewerbungen rein. Ist damit Ihr Problem gelöst? Und dann heißt es, nein, so meinten wir das natürlich nicht. Wir brauchen nicht mehr Bewerber, sondern wir brauchen Mitarbeitende. Aha, da sind wir letztendlich schon mal einen Schritt weiter, weil das ist auch so ein bisschen immer so die Frage, die ich auch versuche recht am Anfang zu stellen, wo drückt denn eigentlich der Schuh? Also es ist wirklich so dieses Thema, brauchen wir einfach nur schnell neue Mitarbeitende, dann ist vielleicht auch ein Kontakt zu einer Recruiting- oder Werbeagentur ein guter Weg. Oder aber, da komme ich dann ins Spiel, geht es wirklich darum, auch mal ein paar tiefer liegende Fragen zu stellen, weil ja viele Organisationen sich in den letzten Jahren schon auch Gedanken dazu gemacht haben, wer sind eigentlich unsere Kunden, was haben wir eigentlich für Dienstleistungen. Aber so diese Facette, hey, wir sind auch Arbeitgeber, und dass diese Facette jetzt eben auch zunehmend wichtiger wird, das spielt eben in vielen Organisationen noch nicht so die starke Rolle. Und wenn da eine Motivation ist zu sagen, hey, genau diese Facette wollen wir uns jetzt aber auch mal genauer anschauen, weil wir merken, dass es eben zunehmend schwieriger wird, zum einen die Leute zu gewinnen, aber eben auch so Themen wie, wie binden wir die Leute denn hier eben auch? Und wie stiften wir auch sowas wie Identifikation? Wenn das so der Auftrag ist, dann komme ich quasi ins Spiel. Und was ich da mache, letztendlich ist reingehen in die Organisation und auch erstmal ganz viele Fragen stellen und auch andere in der Organisation anzustiften, Fragen zu stellen und auch genau zuzuhören. Was haben wir eigentlich für Mitarbeitende? Warum sind die jeden Tag hier? Was treibt die an? Wann haben die das Gefühl, dass ihre Arbeit hier auch wirklich etwas bewirkt? Und da gewisse Reflexionsprozesse mal anzustoßen. Weil wenn die Organisation weiß, was sie eigentlich auch intern hat, auch an Potenzialen und auch an Schätzen, und sie dann im besten Fall auch noch weiß, wohin sie eigentlich die nächsten Jahre will, was vielleicht auch noch an Potenzialen, an Mitarbeitenden fehlt, um eine gewisse Vision zu entwickeln, das dann mal in ein Arbeitgeberprofil zu gießen oder wie ich eben dann auch sage, eine Arbeitgebermarke oder im Englischen die sogenannte Employer Brand, da sind wir dann eben dann auch schon einen ganzen Schritt weiter. Weil wenn wir diese Wurzeln kennen, dann fällt es eben auch leichter, das letztendlich über entsprechende Botschaften nach außen zu kommunizieren.
Ja, also wenn ich dir so zuhöre, habe ich ja den Eindruck, dass sich dein Tätigkeitsfeld so ein bisschen bewegt zwischen zum einen Wissensvermittlung, weil ich mir vorstellen kann, dass, also wenn ich jetzt mal überlege, sozialer Bereich oder auch Bildungseinrichtungen, da arbeiten pädagogische Fachkräfte, da arbeitet vielleicht Verwaltungspersonal, es gibt natürlich Leitungskräfte, aber die haben ja nicht immer unbedingt alle ein Wissen davon, wie man eine Marke aufbaut. So, oder auch eine Arbeitgebermarke aufbaut. Also ich könnte mir vorstellen, dass eben Wissensvermittlung ein Bereich bei dir ist. Das andere ist aber tatsächlich eine Prozessbegleitung oder fast auch schon eine Organisationsentwicklung, wenn sich eben dieses Profil rausschärfen muss, oder? Also wie würdest du das beschreiben? Wie ist so der Anteil Wissensvermittlung und Prozessbegleitung?
Das spricht tatsächlich genau das an, wie ich mich auch so aufgestellt habe mit dem Salon der Guten. Das eine ist eben die klassische Wissensvermittlung, weil eben genauso wie du es ansprichst, in den sozialen Organisationen ist eben oder auch in Bildungseinrichtungen es häufig ja keine große Personalabteilung gibt oder Menschen, die sich den ganzen Tag um Personalmarketing und Employer Branding kümmern, sondern das machen Menschen eben so mit. Die stellen fest, das ist jetzt wichtig und das wird jetzt eben so mitgemacht, sei es von der Geschäftsführung oder eben von anderen Bereichen. Und da gebe ich letztendlich klassisch auch Trainings, Tages-, mehrtägige Trainings, wo ich eben dieses Wissen vermittle, weil ich eben auch der Ansicht bin, dass wirklich gute Arbeitgebermarken sich von innen entwickeln müssen. Also im besten Fall haben wir wirklich die Expertise in einer Organisation, damit sich so eine Arbeitgebermarke gemeinsam mit den Mitarbeitenden, gemeinsam mit der Geschäftsführung von innen heraus entwickelt und dann auch sichtbar wird und auch erlebbar wird. Und das ist eben so ein bisschen mein Bildungsanspruch, den ich an der Stelle habe, mein Know-how, meine Kompetenzen, meine Systeme, die ich da über die letzten Jahre mir entwickelt habe, einfach weiterzugeben. So, weil ich immer sage, so diese Hilfe zur Selbsthilfe ist mir an dieser Stelle eben wichtig. Auf der anderen Seite habe ich dann aber Organisationen, die sagen, ja, haben wir verstanden. Wir brauchen aber trotzdem auch externe Begleitung, sei es aufgrund von personellen Ressourcen oder aber, weil sie auch feststellen, dieser Blick von außen, der ist natürlich in so einem Positionierungsprozess auch einfach wichtig, um auch so ein paar blinde Flecken vielleicht auch zu sehen oder auch so mit Blick auf die Wettbewerber. Und da bin ich dann quasi wie so eine Art Prozessbegleiterin und da trifft es das, was du gesagt hast, auch sehr gut. Denn viele Organisationen sind ja noch gar nicht so attraktiv und so auf die Zukunft eingestellt, wie sie vielleicht wären oder gerne wären, sondern sie stellen, während sie sich mit mir diese Fragen stellen, fest, oh, wir müssen da an vielen Stellen noch ziemlich nachbessern, um letztendlich auch so eine zukunftsfähige Organisation zu werden. Und dann sind wir natürlich wirklich drin in Themen der Organisationsentwicklung.
Ja, ja, und ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn dann deutlich wird, oh, so einfach ist das nicht, oder wir müssen da unsere Hausaufgaben nochmal machen, müssen uns Gedanken machen, müssen vielleicht Strukturen, Prozesse verändern. Das ist ja einfach echt nochmal ein ganzer Haufen Arbeit und ich stelle mir das manchmal schon herausfordernd vor, gerade weil ja soziale Einrichtungen auch nicht unter Arbeitsmangel leiden, sondern eher unter einer Arbeitsverdichtung. Also wie kann denn sowas gelingen, wenn man eigentlich keine Zeit dafür hat?
Genau, das ist das typische Problem, dass das letztendlich eine Aufgabe ist, die on top kommt. Genau, und auch da kann es helfen, sich Unterstützung zu holen von extern. Ich habe zum Beispiel ein sogenanntes Mentoring-Programm aufgesetzt, wo ich so beides kombiniere. Zum einen eben diese Wissensvermittlung, die ich eben angesprochen habe, aber auch gleichzeitig direkt in die Umsetzung zu kommen. Weil das ist ja auch etwas, was wir häufig feststellen, da werden Menschen 2 Tage in ein Seminar gesteckt. Das fanden sie total super. Dann kommen sie zurück in die Organisation. Die ersten 2 Tage sind sie noch total motiviert und wollen ganz viel umsetzen. Und dann merken sie aber, dann sind wieder andere Themen wichtiger und die tollen Inhalte aus dem Seminar landen irgendwie in der Schublade. Und was wir bei diesem Mentoring-Programm eben machen, ist, dass wir zum einen das Wissen vermitteln, aber zum anderen dann direkt immer die Transferleistung haben. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret für uns und unsere Organisation? Wir müssen vielleicht jetzt in diesem Monat nochmal schauen, wie sieht es eigentlich mit unseren Mitbewerbern aus? Wer ist denn da eigentlich noch so, wenn wir auf unsere Mitarbeitenden schauen, der vielleicht uns auch hier und da schon mal Mitarbeitende abgeluchst hat oder eben mit dem wir letztendlich in gewisser Weise auch so im Wettbewerb stehen? Und in diesem Mentoring haben wir zum Beispiel feste Termine, sei es ein- oder zweimal im Monat, wo wir uns dann treffen, um dann die Ergebnisse auch gemeinsam zu besprechen. Also zum einen geben sich die Unternehmen natürlich das Commitment, wir haben jetzt diesen Termin mit Anne, das erlebe ich häufig, dass dann viele meiner Kundinnen erzählen, so, ich hatte bis gestern noch gar nichts vorbereitet, aber ich wusste ja, dass wir uns heute treffen. Und jetzt habe ich mir gestern doch die Zeit genommen, um diese Hausaufgabe in Anführungsstriche, diese Transferleistung, die ich noch machen wollte, jetzt auch wirklich zu machen. Und damit mache ich tatsächlich ganz gute Erfahrungen. Da ist ein Commitment da. Wir bezahlen auch in gewisser Weise Geld für diese Leistung. Wir haben diesen festen Termin und wir versuchen einfach diese Riesenaufgabe, Entwicklung und auch Aufbau einer starken Arbeitgebermarke, uns in kleine Einzelschritte zu zerlegen. Und auch da teilweise arbeite ich mit Einzelpersonen, aber häufig auch tatsächlich mit Teams, dass dann sich aus einer Organisation 2, 3 Leute finden, die sagen, sie haben Lust, bei diesem Prozess mitzumachen. Und wir treffen uns dann, wie gesagt, in diesen Mentoring-Sessions teilweise mit allen, teilweise auch nur mit Einzelnen. Und arbeiten uns letztendlich an den Einzelaufgaben ab. Und das ist natürlich dann auch meine Aufgabe ein Stück weit, immer wieder zu schauen, was ist als nächstes dran, was hat Priorität und auch ein Stück weit die Leute immer wieder zu motivieren und auch ein Stück weit die Freude, die ich bei dem Thema empfinde, auch weiterzutragen.
Was reizt sich denn an dem Thema? Was macht dir da die Freude?
Also ich komme ja tatsächlich, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und bin auch von Hause Betriebswirtin. Und wenn man Kommunikationswissenschaft studiert, dann ist so eine Station man geht mal in eine Agentur. Und in dieser Agentur, in der ich dann ein Praktikum gemacht habe, habe ich auf Konsumgütermarken gearbeitet, unter anderem für Unilever, Chiquita und dergleichen. Und ich habe da 3 Monate gearbeitet und habe mich hinterher tatsächlich gefragt, was mache ich da eigentlich? Irgendwelche Werbetexte für Produkte schreiben, hinter denen ich vielleicht noch nicht mal hinterstehe, insbesondere bei Chiquita. Ich mag selber keine Bananen und musste nun aber irgendwelche. Und dann dachte ich so, nee, so kann es nicht weitergehen. Dann habe ich einen kurzen Ausflug in die Politik gemacht. Politische Kommunikation, vielleicht ist es das. Und dann bin ich tatsächlich schon relativ früh, 2008 eben, bin ich auf dieses Thema Employer Branding gestoßen. Und da dachte ich, so wirklich, das, was Arbeitgeber auszeichnet, das in Anführungsstrichen besser zu vermarkten. Das spornt mich an, weil ich glaube, gerade auch in der Branche, in der wir tätig sind, machen viele Arbeitgeber auch schon viele Dinge unglaublich gut und unglaublich richtig. Aber schaffen es dann auf der anderen Seite nicht, das mit einem guten Marketing und auch mit einer gewissen Strategie auch auf die Straße zu bringen, sichtbar zu machen. Warum schaffen wir es nicht noch viel, viel mehr junge Menschen auch für soziale Berufe zu begeistern? Wahrscheinlich auch, weil es uns nicht gelingt, das, was diesen Bereich so wertvoll macht, auch noch stärker nach außen zu präsentieren. Und das treibt mich irgendwie so ein Stück weit an, dass ich sage, zum einen gibt es schon viele tolle Arbeitgeber, die sind noch gar nicht so sichtbar. Das muss uns gelingen, die sichtbar zu machen. Aber eben auch, letztendlich insgesamt die Landschaft der Arbeitgeber auch weiter zu verbessern. Auch da sehe ich Riesenpotenzial, dass viele Arbeitgeber noch nicht so attraktiv sind und so auf die Zukunft aufgestellt sind, wie sie es vielleicht sein müssten. Und da letztendlich auch einen Beitrag mitzuleisten.
Ja, triffst du denn oft auf Widerstände? Weil, der Begriff Employer Branding ist ja sehr wirtschaftsnah. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass soziale Organisationen da zum Teil auch fremdeln. Das andere ist natürlich gerade, wenn man an Menschen arbeitet, dann ist ja vielleicht in Organisationen die Arbeit am Menschen wichtiger bewertet, als jetzt die Arbeitgebermarke zu schärfen. Also, wie erlebst du das?
Ja, das erlebe ich tatsächlich und ich habe es natürlich, habe da vielleicht auch schon so ein gewisses Gespür für entwickelt, wann ist auch welches Wording wichtig. Auf der einen Seite habe ich schon das Gefühl oder das ist auch mein Anspruch, dass ich sage, ich möchte da auch eine Brücke bauen. Das Thema ist so wichtig, Employer Branding, und wir sollten uns nicht von diesem Begriff abschrecken lassen. Ne? Auch da, wenn ich mit meinen Kunden dann in so einen Prozess einsteige und wir überlegen, ne, wir brauchen zum Beispiel auch Mitarbeitende, die sich in einem Resonanzteam engagieren, da überlegen wir immer ja sehr ausgewählt, auch wie kommunizieren wir diesen Prozess und dieses Projekt. Reden wir wirklich von Employer Branding, Arbeitgebermarke, und häufig finden wir dann eher so eine Wortwahl wie, ne, wir wollen gemeinsam mit euch auch an unserer Identität als Arbeitgeber arbeiten, ne, wir wollen gemeinsam auch Lösungen entwickeln, wie wir dem Fachkräftebedarf entgegentreten können, weil man muss ja schon sagen, dieses ganze Thema, ne, Arbeitskräftemangel bewegt ja mittlerweile eigentlich jede einzelne Person. Ne? Sag ich mal, jede Kita-Erzieherin weiß, was es bedeutet, morgens allein im Dienst zu sein, weil nicht genug Leute da sind. Und da auf der anderen Seite erlebe ich eben auch eine sehr große Offenheit, zu sagen, wir müssen dieses Thema eigentlich angehen. Ne? Und da letztendlich auch so eine Brücke zu bauen zwischen, auf der einen Seite, lasst euch nicht abschrecken von diesen vielleicht auch Marketinggerede oder von diesen ganzen, ja, Dingen, die dann auch so gefühlt wirtschaftlich daherkommen, und eben diesem Antrieb, wir müssen wirklich was tun. Ne? Und da dann auch ein anderes Wording zu finden und eben auch den Organisationen zu zeigen, ja, es ist auch keine Rocket Science, ne? Wenn man mal auch gemeinsam im Team ein paar Ideen entwickelt, auch versteht, dass die Mitarbeitende wichtige Botschafter sind und da auch einen wichtigen Beitrag zu leisten können, dann ja, kann das eben auch intern alles sehr gut auf gesunde Beine gestellt werden.
Ja, jetzt ist ja im Bildungsbereich die Spannbreite recht hoch, von klitzekleinen Einrichtungen bis hin zu großen Trägern oder großen Einrichtungen oder Trägern mit ganz vielen Einzeleinrichtungen. Also zum Beispiel im Kita-Bereich hat man ja manchmal eine Trägerorganisation und da sind dann vielleicht 30, 40, 50 Kitas untergesiedelt. Die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen, als wenn es jetzt eine Bildungs- oder soziale Einrichtung ist, wo vielleicht 10 Personen arbeiten. Fangen wir mal klein an. Wie arbeitest du mit so einer kleinen Organisation oder so einem kleinen Team?
Ja. Genau, also spannend ist ja immer, ich arbeite tatsächlich mit jeder Größenordnung. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, das ist zu klein, das lohnt sich nicht. Genau, weil das Thema einfach überall angekommen ist. Und witzigerweise die kleinen Organisationen, die sagen, ach, die Großen, die haben es viel besser, ne, weil die dann vielleicht mehr Ressourcen haben und insgesamt schon eine größere Sichtbarkeit. Und die Großen sagen wiederum, die Kleinen haben es viel besser, weil, ne, wir sind ein Riesentanker, bis hier irgendwelche Dinge verabschiedet sind. Das dauert eben ewig. Und das finde ich immer schon mal spannend und zeigt auch so ein bisschen, wo häufig das Problem liegt, dass man gar nicht so sehr das schätzt, was Gutes da ist, sondern eben viele Organisationen dann eher erstmal das Schlechte sehen, das Negative sehen, ne, die Nachteile sehen, die sie haben. Und das ist letztendlich dann auch so ein Stück weit mein erster Antrieb zu sagen, ne, euer Arbeitgeberprofil, auch dafür, wofür ihr in Zukunft stehen wollt, sich auch mal genau mit diesen Fragen zu beschäftigen. Aha, ihr seid ein kleines Team von nur 10 Leuten. Was hat das denn für Vorteile? Weil ich bin mir sicher, dass ihr als Arbeitgeber ein ganz anderes Profil habt als eben besagter Konzern mit Riesenstrukturen. Und wenn wir dann auch nochmal drauf schauen, was für Menschen suchen wir eigentlich? Jemand, der in solchen Konzernstrukturen glücklich wird, der wird wahrscheinlich bei euch nicht glücklich. Und genau diese Dinge mal so ein bisschen, ja, auch gemeinsam in einem Workshop sich anzuschauen. Was für Menschen suchen wir eigentlich? Was bedeutet das auch, in so einem kleinen Team von 10 Leuten zu arbeiten? Das hat doch auch unglaublich viele Vorteile. Und wenn uns das gelingt, dieses Profil und diese Vorteile, das mal in einem, ja, greifbarer zu machen und dann im besten Fall in gutes Storytelling zu packen, dann finden wir eben auch Menschen, die sagen, jo, genau da passe ich rein, genau sowas suche ich und da möchte ich eben arbeiten. Und jene, die vielleicht feststellen, nee, das ist nicht so meins, ich brauche vielleicht eher die Sicherheit und die Strukturen von einem, ja, von einem größeren Verbund, die sind dann eben bei anderen Arbeitgebern besser aufgehoben. Weil das ist eben auch etwas, was ich häufig betone, ne, so in diesem ganzen Arbeitgeber-Markenprozess geht es nicht darum, einfach nur mehr Bewerbungen zu bekommen, sondern wir wollen wirklich die passenden Leute. Weil wenn uns von Anfang an auch gelingt, eine hohe Passung herzustellen, und wir sprechen da von der sogenannten oder von dem sogenannten Cultural Fit, das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass die Leute langfristig bei uns bleiben. Und jemand, der eigentlich von Anfang an irgendwie Störgefühle hatte oder das Gefühl hatte, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich in so einem kleinen Team glücklich werde, der wird wahrscheinlich über längere Zeit dann auch wirklich den Weg wieder rauswählen, ja, und feststellen, in einem anderen Unternehmen, in einem Verbund, in einer größeren Struktur bin ich besser aufgehoben. Ne? Und sich dies in gewisser Weise auch zuzutrauen, auch so mit einem gewissen Selbstbewusstsein rauszugehen. Nicht immer zu sagen, oh, wir sind so klein und geht alles nicht, sondern hey, wir sind klein. Und das bedeutet eben bei uns, dass du hier unglaublich viel mitgestalten darfst, kein Tag gleich dem anderen. Ne? Wir haben kurze Wege, wir feiern gemeinsam und genau diese Dinge eben, ja, herauszuarbeiten und dann in die Kommunikation zu bringen.
Ja, und gleichzeitig stelle ich mir das so vor, dass es beim kleinen Team natürlich einfacher ist, auch alle mitzunehmen, als wenn ich jetzt eine große Struktur habe. Du sagst jetzt Konzern, aber also wenn ich jetzt bei einem Kita-Träger bin, dann gibt es halt eine Dachorganisation, ja, und es gibt, ich weiß nicht, 20 einzelne Kitas, die ja in sich ganz abgekoppelt Teams sind, ja, um da diesen Prozess wirklich von oben nach unten auch durchrieseln zu lassen, dass auch alle mit an Bord sind. Was ist denn deine Erfahrung mit so größeren Organisationseinheiten?
Ich finde ja schon, ne, die Frage ist ja auch immer so, wann beginnt eigentlich so ein sogenannter Employer-Branding-Prozess? Also ich nutze ja auch jetzt mal bewusst so das englische und das deutsche Wort, ne, weil das hat ja eben auch die Frage gezeigt. Ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass sich da ja unsere Zielgruppen auch ein Stück weit mehr professionalisieren, ne, auch sich so Dinge wie Employer-Branding und strategisches Personalmarketing sich das auch einfach zutrauen. Und genau, so eine Frage wie, wer ist hier eigentlich Arbeitgeber? Ne? Ist es unser kleines Team? Ist es hier unsere kleine Kita? Oder ist es da oben vielleicht dann doch der größere Verbund, der über uns steht? Das sind schon alles auch Fragen, die wichtig sind in diesem Employer-Branding-Prozess. Und da gibt es wirklich nicht die eine Antwort, sondern auch genau dorthin zu schauen und zu gucken, ne, wie viel von Verbund XY steckt denn eigentlich in uns? Und was sind vielleicht positive Dinge, die wir auch nutzen können? So eine Zugehörigkeit zu einem großen Kita-Verbund hat ja auch Vorteile, auch im Sinne der Sichtbarkeit. Ne, wie viel Marke können wir auch für uns übernehmen? Aber was ist vielleicht auch wichtig hier in unserer Einrichtung, in unserem Team vor Ort, was wir noch zusätzlich an Markenprofil reingeben können? Oh, wir sind die Waldkita oder wir sind hier die Kita mit guten Anbindungen irgendwie zum öffentlichen Nahverkehr oder wir haben ein besonders schönes Haus. Ne? Auch diese Fragen oder diese Facetten kommen eben in so einem Employer-Branding-Prozess dann auch mal auf den Tisch, zu verstehen, da ist viel Gutes von diesem größeren Verbund, das nehmen wir im besten Fall mit, aber auch auf der anderen Seite sich zuzutrauen, auch als kleines Team zu sagen, ne, wie setzt sich die Marke bei uns dann auch wirklich vor Ort um. Ne, weil klar, die Mitarbeitenden sind ja letztendlich in diesen Teams und arbeiten da tagtäglich und haben vielleicht gar nicht so viel mit der großen Unternehmensmarke jeden Tag zu tun. Und da mal so ein gewisses, ja, gutes Maß herzustellen. Und das finde ich auch an der Stelle immer wichtig, viele MitarbeiterInnen wissen ja teilweise auch gar nicht, wie groß das Unternehmen ist, in dem sie arbeiten. Da bin ich auch immer überrascht. Und gerade wenn wir auch drauf schauen, ne, Menschen verlassen ja auch Organisationen. Wohin wechseln die eigentlich? Schön wäre ja eigentlich, wenn wir da hinkommen, wenn jemand sich weiterentwickeln möchte, dass er sagt, ich bleibe im Unternehmen, aber wechsle einfach in eine andere Kita. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand wechselt und dann vielleicht zum Mitbewerber geht. Und auch das ist für mich Employer Branding, zu sagen, hey, wir sind ein größerer Verbund. Wir haben hier 20 oder vielleicht sogar 200 Kitas. Wir gehören auch letztendlich zusammen. Und wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, wir bieten hier unglaublich viele Möglichkeiten. Du musst letztendlich unsere Strukturen nicht verlassen, um dich hier weiterzuentwickeln. Und auch das ist ja in meinen Augen alles dann auch Ergebnis eines sogenannten, ja, Arbeitgeber-Markenprozesses.
Ja, was sind denn Faktoren, die Mitarbeiterbindung erhöhen? Weil gerade im Kita-Bereich, also ich habe Einblick in recht viele Kitas, da erlebe ich eben schon eine recht hohe Fluktuation. Ich erlebe auch erschwerte Bedingungen durch Zeitarbeitskräfte, die eben auch gar nicht an den Träger oder die Kita gebunden sind, sondern die dann mal kurzfristig da sind oder die auch, wenn ihnen da was nicht gefällt, auch mal schnell wieder wechseln können, weil sie einfach die Freiheit haben, das zu tun. Und das sorgt natürlich für Stress und Unruhe in den Teams und auch für die Kinder. Also das ist schlecht, weil Bindung ist ja wichtig, gerade je jünger Kinder sind. Aber Bindung eben zu Mitarbeitern oder für Mitarbeitende ist ja auch wichtig. Was sind denn Faktoren, die da hilfreich sein können? Ja. Gibt es da Basic-Tipps oder ist das sehr individuell?
Also mein Basic-Tipp an der Stelle wäre zuallererst genau diese Frage mal den Mitarbeitenden zu stellen. Ne? Auch das stelle ich eben fest, dass viele Themen, die sich auch so ja um dieses ganze Thema Employer Branding schüren, dass es ja letztendlich ganz einfache Fragen sind, wo ich immer ermutige, fragt eure Mitarbeitenden, warum sie hier sind. Und die Kunden, die das machen, sind immer ganz überrascht, was da für Antworten kommen. Genau, das wäre mal so ein Basic-Tipp, aber ansonsten begegnet mir das immer, ja, das ist, ich sage mal, so ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite höre ich dann viel, da geht es um diese ganzen Benefits und ich habe tatsächlich in meinen Trainings oder auch wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, habe ich so eine Folie, da erscheint ein Kickertisch, ne? Weil das ist ja vielleicht jetzt in Kitas nicht so sehr, aber es gab eben auch lange Zeit eine Diskussion um die Kickertische und die Clubmate, all das, was sich die Berliner Startups womöglich überlegen, um Mitarbeiter zu gewinnen.
Schöne Sessel, Bällebad.
Genau.
Ja, ja, Wellness, Massagen bei der Arbeit und so, ne?
Genau, wo ich immer sage, ja, ne, das ist schön und gut, aber wenn da dieser Kickertisch steht und sich niemand traut, den zu benutzen, weil das letztendlich in der Organisation nicht gerne gesehen ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Also auf der einen Seite ja, auch da können ne, auch sicherlich die Organisationen noch nachbessern, so in diesem ganzen Bereich der, ich würde mal sagen, extrinsischen Motivation. Eine gewisse Grundzufriedenheit muss da sein. Aber was eben auf der anderen Seite viel wichtiger ist, und das arbeiten wir eben auch in so einem Prozess raus, was sind denn wirklich hier die Dinge, die Zufriedenheit stiften und die auch eine Bindung stiften? Und da sind wir eben gar nicht so sehr jetzt bei dem Kickertisch oder dem Obst oder dem Wasser, sondern wir sind bei den Fragen, wie arbeiten wir hier eigentlich zusammen? Was schätzt man auch an mir persönlich, an meiner Leistung hier im Team? Wie ist mein Verhältnis zur Führungskraft? Also auch die Dinge, die dann wirklich auch ja eher auf den Werten einer Organisation basieren. Und diese Dinge sind in allen Teams ja vorhanden, aber es ist letztendlich nicht so richtig ausgesprochen. Und sich dazu auch mal in gewisser Weise auszusprechen und das auch mal zu wertschätzen, was wir da haben, das ist eben auch Teil so eines Profilierungsprozesses. Und du hast mich ja so nach den Tipps gefragt, der Mitarbeitendenbindung. Und ich glaube, der Flaschenhals, wo letztendlich alles durch muss, ist das Thema Führung. Das merke ich eben auch in meiner Arbeit. Wir können noch so tolle, ja, uns noch so ein tolles Profil überlegen, eine Marke positionieren. Spätestens, wenn wir merken, die muss jetzt aktiviert werden, wir wollen die nach draußen bringen, aber auch nach drinnen. Wenn die Führungskräfte da nicht mitziehen, dann funktioniert das nicht. Ich kann nicht draußen draufschreiben, hey, wir haben hier eine klasse Zusammenarbeit, flache Hierarchien und Top-Kommunikation und ich bin aber leider in einem Kita-Team, wo ich, was weiß ich, eine cholerische Chefin habe, die mir überhaupt nicht zuhört und da ist nichts mit flachen Hierarchien, dann funktioniert das nicht. Ne? Wo ich eben sage, schult eure Führungskräfte, macht wirklich eine gute Führungskräfteentwicklung, nehmt die mit, letztendlich auch ja, mit Blick auf die Herausforderungen, die da kommen, mit Blick auf den Arbeitsmarkt und den Bedürfnissen, die die Mitarbeitenden dann auch zukünftig haben.
So, ja.
Ne? Das ist leider jetzt nicht, ne, da, man hängt ja häufig auch so an meinen Lippen und hofft dann so, ah, sagt die Frau Engels so, wir jetzt endlich den Tipp, was wir machen können, um hier unsere ja, Probleme in der Gewinnung und Bindung zu lösen. Ja, es ist leider ein sehr vielschichtiges Thema. Ne? Und du hattest ja auch das Thema Zeitarbeit angesprochen. Auch das ist natürlich, begegnet mir auch ganz viel. Und da geht es natürlich auch viel um Geld, wo ich dann auch sage, Leute, die zu euch kommen, weil ihr den Euro mehr die Stunde bezahlt. Wenn das der einzige Grund ist, warum Menschen bei euch anfangen, dann werden die euch auch wieder verlassen, sobald es irgendwo anders einen Euro mehr gibt. Und deswegen überlegt euch wirklich, ne, was soll letztendlich euer USP sein? Ne?
Unique Selling Point.
Genau, der Unique Selling Point oder im Employer Branding sagen wir dann die sogenannte Employer Value Proposition. Welches Versprechen gebt ihr euren Mitarbeitenden? Und genau, Menschen, die den Euro mehr wollen, die landen vielleicht dann in der Zeitarbeit, weil die diese Gehälter eben zahlen. Aber Menschen, die feste Teamstrukturen haben möchten, die auch Zusammenhalt sich wünschen, die sich auch eine Identifikation zu ihrem Arbeitgeber wünschen, in festen Strukturen, die sind dann eben bei euch richtig. Und die müsst ihr ansprechen.
Also wenn ich dir so zuhöre, kann ich mir ja vorstellen, dass die Frage nach, wie kriegen wir neue Arbeitskräfte oder wie binden wir unsere Mitarbeitenden, durchaus so ist, dass wenn du dann kommst, dann öffnest du sozusagen mit dem Flaschenöffner die Büchse der Pandora, weil es dann plötzlich richtig ins Eingemachte der Organisationen geht. Es geht um Kultur, es geht um Führung, es geht um Fragen, wer sind wir eigentlich, was sind unsere Werte, leben wir das überhaupt, ja, wie transportieren wir das? Das sind ja schon sehr komplexe Prozesse, die da in Gang kommen können. Machst du das alleine? Also kannst du sowas alles ganz alleine auffangen oder wie geht das? Empfiehlst du dann noch andere Prozessbegleitung oder mal ein Führungskräftecoaching oder so? Weil ich vermute, du beobachtest dann sehr viel und hast eine Idee, das könnte jetzt helfen, aber deckst du das auch alles ab?
Ja. Nee, genau. Also erstmal schön, zu sehen, dass da dein Verständnis da ist. Genau, das merke ich eben auch, dass wenn wir das Thema gemeinsam angehen, dass das schnell sehr groß werden kann. Auf der anderen Seite, das hatte ich auch zum Einstieg des Gespräches ja schon gesagt, gucke ich schon ganz genau hin, wer möchte mit mir arbeiten. Und wenn man mit mir arbeitet, dann letztendlich muss man das auch wollen. Also ich sage zum Beispiel auch immer, Employer Branding ist Change. Und wenn dieser Change, dieser Wandel, diese Veränderung nicht gewollt ist oder auch vielleicht noch nicht dran ist, auch ich werde häufig eingeladen, erstmal zu schauen, ist denn das ganze Thema Arbeitgebermarke jetzt schon dran? Oder machen wir vielleicht einfach in Anführungsstrichen 1-2 Jahre noch gutes Personalmarketing, aber ohne um jetzt wirklich diese großen Themen auch in der Wurzelarbeit anzupacken. Und genau, wenn das klar ist, nee, wir wollen wirklich diese Wurzelarbeit machen, also da auch ein klares Commitment ist, auch gerade von der Geschäftsführung, das muss auch dann wirklich etwas sein, was von ganz oben mitgetragen wird, weil eben so Themen wie eine Führung oder andere Transformationsprozesse dann einfach auch angeglichen oder auch mit angestoßen werden. Und deswegen ist eben da auch der Salon der Guten eben als Salon oder auch als Netzwerk gedacht, jetzt nicht nur von meiner Person, weil ich dann eben, ich sehe mich immer so ein Stück weit als diejenige, die den roten Faden zusammenhält oder eben auch meinen Kunden und Kundinnen hilft, den roten Faden erstmal zu sehen und auch zu schauen, was passt eigentlich zu dem Faden dazu, was lassen wir auch los, weil es jetzt nicht zu diesem roten Faden Arbeitgebermarke passt. Und dann helfe ich eben dabei zu schauen, was ist jetzt auch als nächstes dran und wo brauchen wir eben auch welche Expertise. Weil ja, ich habe auch eine gewisse Expertise im Bereich Organisationsentwicklung oder eben dadurch, dass ich selber auch ausgebildet bin im Coaching-Bereich, sehe ich da eben auch meine Stärke, dann auch Führungskräfte zu begleiten. Aber ja, sobald es dann zu sehr sich in die eine oder andere Seite eben entwickelt, habe ich eben ein gutes Netzwerk, wo ich dann sage, ach, da würde ich gerne jemanden von meinem Netzwerk ins Spiel bringen, der da eben euch an der Stelle dann noch viel zielgerichteter begleiten kann. Genau, um eben dieses Gesamtziel gute Arbeit besser machen und wirklich dieses Arbeitgebermarken herausarbeiten und dann auch wirklich wirksam erlebbar zu machen nach innen und außen. Das kann ich alleine gar nicht leisten mit dem Kunden.
Ja, das war auch tatsächlich so ein bisschen meine Vermutung, weil ich echt dachte so, boah, manchmal entblättert sich ja so viel. Ja, oder es wird plötzlich werden Sachen sichtbar, die vorher einfach verdeckt waren oder wo man gar nicht so wusste, oh, und also was selber ja die Menschen in den Organisationen, was denen vielleicht auch gar nicht so bewusst war oder sie haben es geahnt, aber hatten noch keine Worte dafür. Das ist ja auch manchmal so, ne? Dann schlummert da irgendwas und man merkt, irgendwie so ganz ist das nicht passig, aber man kriegt es auch noch nicht gefasst, was genau das ist.
Ja.
So
einen Prozess anzustoßen, ich sag schon, das ist auch komplex und das, da geht's vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle nochmal mit dem Finger in die Wunde, aber es lohnt sich, ne? Also anstatt immer wieder irgendwie in Anführungsstrichen, Einzelmaßnahmen draufzupacken und irgendwas schön zu polieren, ist mein Ansatz wirklich so, einmal diese Wurzelarbeit anzupacken, weil ja, das ist vielleicht mühsam und auch schmerzhaft. Ich sage zum Beispiel auch immer, ein gutes Employer Branding bedeutet auch, an der einen oder anderen Stelle sich vielleicht auch von Mitarbeitenden mittel- bis langfristig zu trennen, weil man wirklich daran arbeitet, wer sind wir und auch wen brauchen wir und auch in Zukunft. Und dann stellt man vielleicht fest, dass da Menschen sind, die gar nicht mehr zur Organisation passen oder zu dem, wo wir uns gemeinsam hin entwickeln wollen. Deswegen Employer Branding ist jetzt nicht nur was für schöne Zeiten oder eben auch nicht nur so ein bisschen Marketing-Shishi, sondern es geht ans Eingemachte. Das kann unangenehm oder es kann einfach ja auch komplex sein, aber es lohnt sich, das einmal durchzumachen. Weil wenn dann klar ist, und so ein gewisses Profil sich erarbeitet worden ist, gemeinsam mit den Mitarbeitenden und auch mit den Führungskräften, das dann sowohl extern als auch nach innen erlebbar zu machen und umzusetzen, dann fällt wirklich vieles leichter. Und dann kann man auch mal sagen, nee, wir machen jetzt Maßnahme XY nicht, weil wir haben unser Profil, das sind wir, da wollen wir hin und das passt nicht.
So. Das heißt, es gibt auch eine Entscheidungssicherheit dann, ja, weil eine Klarheit da ist, ne?
Genau. Und es müssen so viele Entscheidungen getroffen werden. Und da sage ich immer, das ist so ein bisschen wie so eine Art Blaupause, diese Positionierung. Dass wenn dann auch zukünftig Entscheidungen anstehen, auch in welche Richtung wollen wir uns entwickeln, dass man einen gewissen Abgleich tätigen kann. Passt das denn eigentlich zu uns und unserer Arbeitgebermarke? Wollen wir das wirklich? Und dann aber auch mal Dinge einfach loslassen zu können, zu sagen, nein, wir haben unser Profil bearbeitet, da wollen wir hin, damit gehen wir selbstbewusst raus, damit identifizieren sich auch unsere Mitarbeitenden und wir merken jetzt auch, wir müssen vielleicht nicht jedem Trend hinterher jagen.
Ja, ich habe auf deiner Website gesehen, dass es da jetzt auch eine Kategorie Shop gibt. Und ich habe auch schon auf Insta gesehen, dass du da im Hintergrund dran arbeitest. Was ist denn da der Plan für 2025?
Genau, also der Salon der Guten, der begleitet ja schon jetzt seit vielen Jahren eben viele Menschen, aber ich stelle halt schon fest, also auch gerade so diese Konzepte, die ich entwickelt habe, auch dieses Hilfe zur Selbsthilfe, auch das vielleicht erstmal so im Kleinen ohne externe Begleitung lösen zu können, dass da schon ein gewisser Bedarf ist, gerade wenn dann auch finanziell keine riesen Budgets sind, eben Beratung extern einzukaufen und das ist eben der Gedanke des Shops, dass wir da eben Methoden und Instrumente, Dokumente zur Verfügung stellen, über die wir jetzt in den letzten Jahren eben Organisationen begleitet haben und die können dann eben über den Shop bezogen werden und man kann selber letztendlich so ein bisschen ja in Eigeninitiative das ganze Thema Markenentwicklung angehen. Es wird dann auch immer wieder so eine Möglichkeit geben, wenn man merkt, ach, da kommen wir jetzt alleine nicht weiter, vielleicht buchen wir die Anne mal für eine Stunde oder für einen ganzen Tag dazu. Aber der Antrieb ist tatsächlich das Thema niedrigschwelliger, noch mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. Genau, weil ich es einfach so spannend und so schön und so wichtig finde und da letztendlich auch einen Markt sehe. Ne? Also viele Organisationen haben das Thema auf der Agenda. Sie müssen was tun. Und es gibt auch sicherlich, sage ich mal, auch kostenlos einiges. Aber ich glaube, dadurch, dass mein Team und ich das jetzt auch schon viele Jahre lang machen, haben wir da einfach hier und da gute Methoden entwickelt mit hier und da dann auch einen gewissen Shortcuts. Und ja, das kann man dann eben demnächst über den Shop beziehen und vielleicht dann auch nochmal das ein oder andere Merchandise-Produkt, weil eben genau der Salon der Guten gerne auch noch als Netzwerk weiter wachsen und auch sichtbarer werden darf, auch mit den Partnerinnen und Partnern. Ja.
Ja, jetzt sind wir ja am Jahresende, es ist Adventszeit und das ist ja immer auch so eine Zeit, um nochmal so ein bisschen zurückzublicken. Also mir geht das zumindest so, ne, dass je näher Weihnachten rückt, ich so denke, oh, was war denn eigentlich das für ein Jahr dieses Jahr? Was waren so deine beruflichen Highlights oder generell Highlights in 2024?
Ach, das ist schön, dass du mir diese Frage stellst, weil mir das immer mal wieder auch vor Augen zeigt, dass ich mir in meinem Alltag zu wenig Zeit nehme, zurückzublicken. Ich bin immer gut da drin, schon wieder 3 Schritte voraus zu sein und ja, die To-Do-Liste zu füllen und Ziele zu schmieden, was in der Zukunft liegt. Aber so dieses, ja, sich auch die Zeit nehmen, zurückzublicken und das auch zu würdigen. Deswegen, ja, erwischst du mich da jetzt dabei, dass ich da in dem Moment drüber nachdenken muss. Aber ich bin tatsächlich dankbar dafür, für ein tolles Netzwerk. Auch da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, dass vieles von dem, was sich mit dem Salon der Guten entwickelt hat, das wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Netzwerkgedanken, der mich auch wirklich von Anfang an angetrieben hat. Also auch viele Anfragen, Empfehlungen, sei es die, die ich bekomme oder aber die ich weitergebe. Das ist alles Netzwerkarbeit. Genau, da habe ich auch in diesem Jahr ja auch dich kennengelernt, Sabine. Das eben auch, das sind Highlights, dass wenn ich einfach merke, das ist der richtige Weg, über das Netzwerk sich letztendlich auch sein Unternehmen aufzubauen und da immer wieder tolle Menschen zu begegnen und aber auch neue Kunden. Also auch da dann zu sehen, ich war dieses Jahr auch verstärkt im Bereich öffentlicher Verwaltung unterwegs. Ich habe jetzt auch verstärkt im Bereich Volkshochschulen da dann auch arbeiten dürfen. Und das zeigt eben, dass ja das, was ich da tue, was mich und mein Team antreibt, ja, dass dann Bedarf ist und man sich auch immer wieder in neue Themen einarbeiten kann. So, und das darf gerne auch 2025 so weitergehen.
Ja, ich habe im Vorfeld da ja auch drüber nachgedacht, eben weil mich das ja auch beschäftigt, ne? Und ich würde mir tatsächlich hier auch mal die Bühne nehmen, meine Highlights sozusagen auch noch mal zu formulieren, weil das war schon ein sehr aufregendes Jahr, weil ich mein zweites Studium abgeschlossen habe. Ich habe jetzt tatsächlich ein Master in Coaching, Organisationsberatung und Supervision. Also da stecken 3 Jahre echt intensive Arbeit drin. Vielfahrerei an die Uni Kassel. Ein großes Dank an meine Familie, die das so mitgetragen hat und mich da immer angefeuert hat. Und am Ende jetzt wirklich eine fertige Masterarbeit. Und auch die Anerkennung in einem Berufsverband. Ich bin jetzt Coach und Supervisorin, anerkannt durch die Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching. Also das ist schon ziemlich schön, das geschafft zu haben.
Definitiv.
Ja. Ein weiteres Highlight natürlich 4 Jahre Podcast. Also hätte mir das jemand vor 4 Jahren erzählt, ich hätte gesagt, nee, glaube ich nicht. Ich guck mal, wie weit ich komme. Jetzt bin ich bei 4 Jahren und über 50 Folgen. Also und eben auch die Marke Bildungsfrauen dadurch bekannter zu machen. Und was eben auch tatsächlich ein Highlight war, dass neben Moderation und so, ich sage jetzt mal Einzelberatungen, auch mehr Anfragen für Organisationsberatung, Organisationsbegleitung dazu kamen, weil ich merke, das ist ein Feld, was mich sehr reizt.
Ja.
Und da bin ich total glücklich, dass mich jetzt Bildungseinrichtungen auch finden und sagen, oh, mit Sabine Bertram wollen wir das gerne machen. Und auch da darf es nämlich weitergehen in 2025, mich da auch noch mal so ein bisschen anders aufzustellen. Aber genau, da habe ich nämlich auch so drüber nachgedacht. Und ich dachte mit dir, kann ich da mal ein bisschen drüber sinnieren auch? Weil manche Sachen passieren einem dann ja einfach. Ich finde, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn man dann erstmal losgelaufen ist mit einem Thema und man wird sichtbar. Also bei mir war es halt der Podcast und der Begriff Bildungsfrauen, bei dir war es der Blog und dann der Begriff Salon der Guten. Man läuft dann irgendwie los und hat so eine Idee und dann kommen Anfragen, die sind aber entfernt von dem, was man eigentlich selber auf dem Zettel hatte. Und man merkt, oh, das ist auch noch ein Bereich, da könnte ich eigentlich was machen. Oder oh, das ist ja spannend, das probiere ich einfach mal aus. Und dann entwickelt sich das Unternehmen oder auch die Marke immer in so einem Zusammenspiel aus innen und außen. Also die geht nicht immer nur in die Richtung, wo ich denke, dass sie hingehen soll, sondern sie geht auch oft in die Richtung, wo Auftraggeber Kompetenzen bei mir sehen.
Das ist ja auch, also erstmal nochmal, wie gesagt, vielen Dank für die Frage, auch dass du sie jetzt nochmal so schön beantwortet hast, weil auch da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das in so einem Alltag häufig einfach viel zu kurz kommt, auch das zu feiern, was man da erreicht hat, auch gemeinsam das auch mal laut aussprechen zu können, zu dürfen, da auch einen gewissen Stolz für zu entwickeln. Und ich finde, da kannst du wirklich super stolz drauf sein, auf das, was du da geleistet hast. Also ich werde die Frage auf jeden Fall nochmal mitnehmen und ich glaube, wenn ich dann vielleicht heute Nachmittag im Zug sitze, dann denke ich mir so, warum habe ich das denn nicht erzählt? Aber noch so viele tolle Sachen. Aber da bin ich ganz bei dir. Das ist eine schöne Frage und
wie sich so ein Unternehmen entwickelt.
Genau, und das ist ja auch mit ein Antrieb, warum ich diesen Weg gewählt habe, ne? Weil so zum einen natürlich diese ganzen unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen Themen, die eben aufgrund meiner ersten Ausbildung, die schlummern in mir, sei es die Buchhaltung oder Kennzahlen und so, aber auch wirklich dieses unternehmerische, ja, auch immer wieder ja, Themenfelder zu sehen oder mit Kunden gemeinsam zu besprechen, wohin kann sich das Unternehmen weiterentwickeln, wo sind vielleicht noch, ist vielleicht noch eine Weiterbildung erforderlich, ja, weil da ein spannendes Thema ist, wo man seine Nase dann die nächsten Jahre noch mal tiefer reinstecken darf. Und da bin ich auch unglaublich dankbar für, dass der, ja, dass das eigene Unternehmen einem da so viel Spielwiese ermöglicht.
Ja. Ja, mir geht es auch so. Also, das ist, und man lernt wirklich auch nette Menschen kennen.
Ja. Genau, wo man dann direkt Themen, wo man so gut andocken kann und ja auch da wieder feststellt, ja, Dinge einfach mal laut auszusprechen, sich zu trauen oder eben auch ja so gemeinsam auf Ideen rumzudenken, auch wie wichtig das im Alltag ist.
Ja, jetzt arbeitest du ja zum Teil selber als Bildungsfrau, wenn du auch Wissen vermittelst. Mhm. Aber du arbeitest ja auch mit Bildungseinrichtungen, sozialen Einrichtungen, wenn du sie begleitest. Was würdest du denn dem Bildungsbereich, also von dem, was du jetzt so mitbekommst, wünschen für die Zukunft?
Ich würde dem Bereich wünschen, dass ja sie einfach ja so ein bisschen rauskommen aus der Schockstarre und auch so aus dieser Depression, ne, so dieses ganze Thema Arbeitskräftemangel, das ist ja doch teilweise sehr lähmend, ja, weil es einfach große Probleme in den Organisationen operativ auch hervorruft, weil da muss ich leider sagen, das ist ja erst die Spitze des Eisberges, mit Blick auf unsere Demografie wird es eben in den nächsten Jahren nicht besser, sondern in vielen Bereichen und in vielen Organisationen einfach noch drängen da. Ne, also traut euch wirklich auch, das Thema jetzt anzugehen, das ist jetzt dran und traut euch auch wirklich ein bisschen tiefer reinzugehen, auch wenn das an der einen oder anderen Stelle schmerzhaft ist und auch gewisse Komplexität und Arbeit bedeutet. Aber es lohnt sich wirklich, jetzt die Weichen zu stellen, sich da zukunftsfähig aufzustellen, weil ansonsten wird das, glaube ich, in den nächsten Jahren ja richtig, richtig doof. Und was mir immer auch wichtig ist, das Thema macht schon auch Spaß. Also man darf dann auch irgendwann kreativ werden mit all den ja Marketingmaßnahmen und Botschaften, die man da rausbringen will. Und das versuche ich eben auch so ein Stück weit zu vermitteln, dass es eben auch ein Thema ist, was auch gemeinsam, ich sage auch immer, ne, das ist keine Einzelaufgabe im Unternehmen, sondern Employer Branding ist eine Unternehmensaufgabe. Wenn uns das gelingt, da auch möglichst viele Verbündete auch zu finden, die Lust haben mitzumachen, dann kann es auch ein bisschen Spaß machen. Und das, mit der Botschaft gehe ich raus.
Ja, komme ich zu meiner klassischen Abschlussfrage. Würdest du deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch diesen Weg, ich sage jetzt mal nah am Bildungsbereich zu gehen, oder nicht? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum auch vielleicht nicht?
Ja, gute Frage. Ich muss schon sagen, ne, auch wenn man da ne, mal so ein bisschen ausholt und draufschaut, dass ich echt ziemlich glücklich und auch ziemlich zufrieden bin mit dem, was ich erreicht habe. Und dass ich häufig das Gefühl habe, dass, auch wenn das nicht immer so geplant war von langer Hand, auch mit der Selbstständigkeit, ich bin da so reingerutscht und vieles hat sich einfach so ergeben, aber genau dieses, es hat sich so ergeben, ne, auch mit meiner Ausbildung anfangs zur Betriebswirtin, auch da hatte ich schon Schwerpunkt Marketing und Schwerpunkt Personal, obwohl ich von diesem Employer Branding, das gab's da 2001, 2002 noch gar nicht. Aber wenn ich das so rückblickend sehe, wie sich das so auch alles gefügt hat und jetzt so ein großes Ganzes bildet, würde ich sagen, ja, das ist auch, ich habe da einfach das Gefühl, da habe ich ein Thema gefunden, genau, ne, wo ich viele Dinge einbringen kann, die ich gut kann. Ich mache es gerne und auch den Bereich, ich ja arbeite mit vielen tollen Menschen zusammen, auch in Richtung Werte haben wir ja eben auch drüber gesprochen, das ist auch immer ein Teil meiner Arbeit, auch drauf zu schauen, ne, was verbindet uns hier und ich glaube, da, das habe ich eben auch schon gesagt, ist der Bildungsbereich eben auch ein Bereich, der ja viele tolle Facetten hat und die ein Stück weit noch ja profilschärfer herauszuarbeiten und nach außen zu bringen, um einfach mehr Menschen für den Bereich auch zu begeistern, sei es als Festangestellte oder aber als Honorarkräfte. Das das treibt mich an und das, da bin ich auch sehr dankbar für, dass sich da das so, ja, sich alles so gut gefügt hat.
Ja, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Wir werden ja, wenn gleich die Aufnahme zu Ende ist, noch ganz viel weiter schnabbeln und überlegen, was wir auch zusammen noch aushacken können. Also 2025, mal gucken.
Was ich würde auch sagen, das neue Jahr kann kommen, Sabine.
Genau, also hier mache ich jetzt mal einen Stopp. Danke dir, dass du Lust hattest, Gast in meinem Podcast zu sein.
Danke dir für die wunderbare Einladung.
Die eigenen Stärken und Besonderheiten nach außen kommunizieren. Das ist ein zentraler Schlüssel, wenn es darum geht, Fachkräfte anzusprechen. Beim Thema Mitarbeitendenbindung geht es dann vielmehr darum, als Organisation auch das zu halten, was zum Beispiel im Leitbild versprochen wird. Natürlich kostet das an einigen Stellen noch einmal Energie. Doch das lohnt sich, wenn man dann ein glückliches Team hat. Oder? Was denkst du? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.